Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag. Er war einer der letzten großen Figuren der psychologischen Theaterdeutung. Der Theaterregisseur Werner Düggelin ist gestorben. Wir würdigen ihn am Ende dieser Sendung. Erste Opernaufführungen gibt es wieder in Italien. Neue Konzepte unter alten Namen. Jetzt startet das Rossini-Festival in Pesaro. Kann man Filmerfolge berechnen? Diese überaus wichtige Frage klären wir heute mal. Zuerst aber nach Hamburg. Die Kabarettistin Lisa Eckhardt ist von einem Literaturwettbewerb dort ausgeladen worden, weil ein Aufmarsch des Schwarzen Blocks der Antifa drohte. Der Veranstalter des Harbourfront Literaturfestivals zieht selbst den Vergleich mit Weimarer Verhältnissen und erklärt, wir weichen einer Gewalt, die in diesem Fall von links droht und einer Kabarettistin, Achtung Satire, gilt, die sich bewusst als extravagante, ätzende Kunstfigur inszeniert. Lisa Eckhardt wurde 2019 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet, mit dem sogenannten Radio-Oscar für Kabarett deutschsprachiger Sender, für ihre, Zitat, präzise formulierten satirischen Analysen, gnadenlos pointiert, die politische Unkorrektheit nicht scheuen. Sie sollte in Hamburg mit ihrem noch nicht einmal erschienenen Buch Omama auftreten, hier ein Ausschnitt aus dem gleichnamigen Hörbuch.
Ich vermisse diese Zeiten, als man noch um Fakten stritt. Als es noch um wahr und falsch, nicht nur um gut und böse ging. Als der Klügere noch nicht nachgeben musste, weil es noch gar keinen Klügeren gab. Es gab den Klugen und den Dummen. Der Dumme wurde widerlegt und nicht etwa überzeugt, weil im Recht zu sein noch mehr als reine Ansichtssache war.
Wie weise gesprochen. Nun ist Lisa Eckhardt also das jüngste Opfer einer Cancel Culture, die, indem sie Auftrittsverbote bewirkt, totalitär genannt werden muss. Der Kabarettist Dieter Nuhr forderte auf Facebook eine Diskussion darüber, was die Freiheit der Rede überhaupt noch bedeute. Für uns bewertet Knut Kortzen das Empörungstheater.
Empört euch. Das war mal, knapp 10 Jahre ist es her, ein aufrüttelnder Imperativ, den der ehemalige französische Widerstandskämpfer und UN-Diplomat Stéphane Hessel ausgab. Sein gleichlautender Essay, der Protestbewegungen in ganz Europa inspirierte, war ein Bestseller. Längst ist Empört euch leider zum Schlachtruf in den sozialen Medien verkommen. Die Indignierten von heute sind eine diffuse Masse aus Allzeit-Entrüstungsbereiten auf Twitter und Facebook. Sie tragen, wie es in Theresia Walsers vor einem Jahr in Salzburg uraufgeführten Theaterstück »Die Empörten« heißt, die Moral wie eine Monstranz vor sich her. Die Kabarettistin Lisa Eckhardt zerpflückt und entlarvt in ihren Programmen just jene in der Öffentlichkeit ausgestellte Tugendhaftigkeit, das sogenannte »Virtue Signaling«, der sich immer wieder neu formierenden, furchtlosen Moralritter, welche bereits der satirische Autor und politische Kabarettist Walter Mehring so nannte, als die Erfindung sozialer Netzwerke noch in weiter Ferne lag. Insofern ist es nur natürlich, dass Lisa Eckhardt heute bei Twitter ein Trend und ihr Name flugs zum Hashtag wurde. Eine Autorin, die unlängst erst im Wiener Magazin Falter konstatierte, dass der Umgangston im Netz rau ist, wird über die jüngste sie ereilende Empörungswelle kaum verwundert sein. Man wird als Gut-Unmensch, so verspottet sie unsereinen, halt ungern auf seine Selbstwidersprüche hingewiesen. Kunstvoll versteht die 27-Jährige das zu sezieren. Bitterböse stellt sie beispielsweise fest, dass als Corona ausbrach, oft just diejenigen sich am lautesten um den Schutz der Großeltern sorgten, denen diese Altersgruppe kurz zuvor noch als Feindbild galt. Heute heißen sie Oma und Opa. Gestern aber hießen sie noch Umweltsau und alter weißer Mann. Wie sehr wünschten sie denen den Tod. Und siehe da, jetzt sterben sie wirklich. Nur fehlt den Gutunmenschen die Schneid, das moribunde Röcheln der Alten konsequent mit »Okay, Boomer« zu quittieren. Das ist Lisa Eckhardt at her best. Solche metrischen Taktlosigkeiten, wie sie 2017 ihr erstes Buch nannte, provozieren naturgemäß Widerspruch. Ihr Programm lautet, niemandem in das zu kriechen, was sie das politische Korrektum nennt. Man muss das nicht mögen. aber man darf ebenso wenig den Sarkasmus ihrer Bühnenkunstfigur diskreditieren, indem man die Autoren wahlweise als Antisemiten, Rassisten oder Sexisten diffamiert, weil sie mit antisemitischen, rassistischen, sexistischen Klischees in ihren Programmen spielt. Das Unbehagen, welches selbst ihre Verteidiger bei Lisa Eckhart nicht leugnen, erinnert einen an Heinrich Heines Unwohlsein angesichts der Spottschärfe einer gewissen Lady Mathilde, die er in seinen Reisebildern erwähnt. Verdrießlich sei ihm bei deren wilder Spottlust irgendwann geworden. Vielleicht verletzte sie ihn, überlegte Heine, weil ihre Freude am Widerspruch der Dinge etwas Bösartiges in sich trage. Die Charakteristik jener Milady durch Heine trifft ziemlich genau auf Lisa Eckhart zu. Es gibt Herzen, worin Scherz und Ernst, Böses und Heiliges, Glut und Kälte sich so abenteuerlich verbinden, dass es schwer wird, darüber zu urteilen. Ein solches Herz schwamm in der Brust Mathildens. Manchmal war es eine frierende Eisinsel, aus deren glattem Spiegelboden die sehnsüchtig glühendsten Palmenwälder hervorblühten. Manchmal war es wieder ein enthusiastisch flammender Vulkan, der plötzlich von einer lachenden Schneelawine überschüttet wird. So wenig wie Heine diese Mathilde bekommen wir, die Kunstfigur Lisa Eckhart zu fassen. Schon gar nicht mit falschen Vereindeutigungen, die seit jeher der Feind der Kunst sind und die nun in letzter Konsequenz zu ihrer Ausladung vom Harbourfront Festival geführt haben. Wäre es nicht eh schon so en vogue, müsste man sich darüber glatt empören.
Mit Heinrich Heine gegen Empörungsfuror und die Cancel Culture. Gedanken von Knut Korzen waren das zum Fall Lisa Eckhart. Es fällt ein bisschen schwer, das Rossini-Festival in Pesaro Festival zu nennen. Es gibt genau eine Opernproduktion und die ist ein Einakter. Rossinis erste Oper aus dem Jahr 1810, La Cambiale di Matrimonio, ist eine Koproduktion mit dem Royal Opera House Muscat in Oman. Sie wurde Corona-konform aufgeführt und die Musikkritikerin Kirsten Liese konnte eine Vorpremiere hören, die wegen des kleinen Kartenkontingents extra vorgeschaltet wurde. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, Frau Liese, Pesaro führt als eines der ersten Festivals in Italien Oper wieder im Theater auf, also nicht unter freiem Himmel. Wie ist das Konzept, das man sich dazu erdacht hat, denn aufgegangen?
Ja, ich muss sagen, das Konzept geht insofern ganz wunderbar auf, da es unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen die besonderen architektonischen Möglichkeiten des Theaters nutzt. Das heißt, für das Publikum bringt das eigentlich einen Luxus unter diesen Gegebenheiten der Extraklasse. Noch nie zuvor haben vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Logen eine so hervorragende Sicht genossen, denn man muss dazu sagen, die Zuschauerinnen sitzen hier alle in den Logen und das Orchester sitzt dort, wo normalerweise das Publikum sitzt, nämlich im Parkett, verteilt im Abstand auf einen Meter circa 38 Musiker.
Rossinis erste Oper ist ja weniger bekannt, weil sie an den großen Häusern seltener gespielt wird. Wie ist die denn einzustufen als ein klassisches Frühwerk? Oder steckt da schon die Meisterschaft drin, die wir kennen?
Meisterschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich würde doch sagen, dass La Cambiale di Matrimonio mehr ist als ein unausgegorenes Frühwerk, das insofern auch spannend ist, weil man hier noch sehr genau den Einfluss von Mozart hören kann. Das Stück ist meines Erachtens nach reich an wirklich hübschen melodischen Einfällen und reizvollen Ensemble-Szenen, die sich dramaturgisch auch über eine längere Strecke ähnlich wie bei Mozart aufbauen. Nur, dass die Figuren in dieser Handlung um den habgierigen Alten, der seine Tochter gegen ihren Willen an einen reichen Amerikaner verschachern will, doch Stereotyper im Stil der Commedia dell'arte bleiben.
Unter den Sängerinnen und Sängern finden sich auch Nachwuchskräfte der Accademia Rossiniana, die sich als Talentschmiede für junge Sänger etabliert hat vor Ort. Internationale Stars logischerweise gab es diesmal nicht. Was stellen die jungen Leute denn musikalisch so auf die Beine?
Also ich muss sagen, ich war da sehr, sehr beeindruckt. Wie eigentlich immer, auch in den vergangenen Jahren, hatten die jungen Leute ja in Pesaro ihren Platz mit speziellen Nachwuchsproduktionen der Accademia. Und auch diesmal wurde hinreisend musiziert und gesungen unter der Leitung von Dmitri Korczak. Vielleicht hören wir einfach mal in eine kurze Ensemble-Szene hinein.
Oh!
Ja, das war ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Oper La Cambiale di Matrimonio in der Einstudierung von Dmitri Korczak. Und ich muss sagen, was besonders schön auch war an dieser Aufführung, sei noch ergänzt, haben wir jetzt eben im Ausschnitt nicht gehört, das sind die Rezitative, die ja einmal wirklich mit dem Hammerklavier dank dieses durchsichtigen, klaren Musizieren zur Geltung kamen, wie ich sie eigentlich noch nie sonst gehört habe, noch nicht mal bei einer Mozart-Oper unter Nikolaus Hahn und Gur.
Regie hat der britische Regisseur und Opernsänger Lawrence Dale geführt. Wie hat er diese Kurzoper szenisch umgesetzt?
Lawrence Dale hat, finde ich, und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, einen sehr guten Geschmack an den Tag gelegt, den man in den vergangenen Jahren in Pesaro etwas vermisste. Und vor allem hat er sich nicht angemaßt, in das unspektakuläre Stück viel hinein zu interpretieren. Er hat es einfach als das genommen, was es auch ist, eine Farce. Seine Szene ist samt Kostümen und Frisuren ansprechend im Biedermeier-Stil gehalten und hat vor allem auch einen Humor eingebracht, der hin und wann ganz köstlich ist, sehr subtil und unaufwendig. Es darf gelacht werden und das tut sichtlich gut.
Ist das Rezept gute Laune gegen Corona-Tristesse, was diese Rossini-Festspiele auch vermitteln wollen?
Ja, weil die Menschen wollen natürlich nach vorne gucken. Sie wollen auch das Gefühl haben, dass es wieder Kultur gibt, dass es wieder Oper gibt. Und ich denke, man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Man schaut nach vorne, man bringt Humor ein und man fängt ganz bescheiden wieder an und das genau mit den richtigen Mitteln. Und das ist einfach klasse.
Die Kunst erfindet sich neu. Kirsten Liese über die erste Rossini-Oper beim Festival in Pesaro. Computer schreiben Gedichte oder malen wie Rembrandt. Feuilleton-Redakteure imitieren schwedische Krimis. Was Erfolg hatte oder zu haben verspricht, wird nachgeahmt oder multipliziert. Jedes Serial im Kino von Rocky über Bridget Jones bis zu den Endlos-Serien bei Netflix erzählt auch von der Hoffnung, die Kassen sicher zu füllen.
Endlich mal erklärt.
Doch lassen sich Filmerfolge wirklich im Voraus berechnen? Und wie weit trägt die Hoffnung auf Algorithmen und totale Sicherheit in der Kunst? Das ist die Frage heute an den Kritiker Rüdiger Suchsland. Herr Suchsland, was sind denn so die Kriterien für einen erfolgreichen Film?
Ja, natürlich sind das schon mal erstmal Preise. Das ist klar, wer Preise gewinnt, die Oscars oder die Goldene Palme in Cannes, der hat offenbar irgendwas richtig gemacht. Und natürlich viele Zuschauer, die Zuschauerzahlen. Aber da wird es schon kompliziert, denn die Zuschauerzahlen, die kann man einfach so zusammenzählen. Aber manchmal ist es vielleicht klüger, sie ins Verhältnis zu der Filmkopie, also zu den Aufführungen eines Films zu setzen. Und da sind dann 500 Zuschauer zu einer Kopie schon wieder ein viel größerer Erfolg als 5000 Zuschauer mit 100 Kopien. Also es wird kompliziert, sobald man anfängt, genauer hinzuschauen.
Das Wort Blockbuster kommt ja von dem Phänomen, dass die Menschen um mehrere Blocks an den Kinokassen anstanden. Und um diesen Erfolg ständig wieder zu generieren, wendet Hollywood ja auch jetzt schon einige Methoden an. Welche sind das denn?
Ja, es ist im Grunde eine sehr alte Sache, denn das hat man auch schon in Europa, als Europa noch eine richtige Filmindustrie hatte, die wichtiger war oder genauso wichtig wie die Hollywoods. Also ich spreche von den 20er, 30er Jahren. Da hat man schon angefangen, zum Beispiel mit Test-Screenings. Das ist mal klar, man schickt ein paar Zuschauer, am besten so irgendwie ausgewählt, dass sie halbwegs äquivalent zur Gesellschaftszusammensetzung oder zur Zielgruppe sind, also beim Jugendfilm dann vor allem junge Leute, schickt man rein und gibt ihnen dann einen Fragebogen. Und manchmal funktioniert das ganz gut, manchmal wird der Film dann auch noch ein bisschen verändert. Das zweite ist dann in einem früheren Stadium, natürlich, es gibt diese Drehbuchratgeber, das hat jeder von uns schon mal in der Buchhandlung gesehen, 10 Schritte zum Filmerfolg, zum perfekten Drehbuch oder irgendwie sowas. Bloß, wenn das alles so einfach wäre, dann würden natürlich die Leute nicht diese Ratgeber schreiben, sondern selber einen Film machen und hätten einen großen Erfolg. Also man merkt schon, das klappt ja dann eben doch nicht, das ist eher so wie Malen nach Zahlen. Und so, es gibt eben kein Patentrezept, das ist ganz klar.
Jetzt habe ich den Einsatz von KI erwähnt und es gibt tatsächlich schon den Versuch mit Hilfe von Datenmassen, das ist es ja dann im Wesentlichen, diesen vorhersehbaren Kassenschlager zu generieren oder zu ermitteln. Was können Algorithmen in dem Zusammenhang denn leisten und was vielleicht auch nicht?
Ja, vielleicht wird es so sein, dass man einen bestimmten Typus Film irgendwann berechnen kann. Es gibt so Software-Experimente, vor allem tatsächlich in Amerika. Das klappt dann vielleicht so für den durchschnittlichen Massenfilm. Aber selbst so ein besonderer Blockbuster, also ich spreche jetzt gar nicht vom Autorenkino, aber nehmen wir mal sowas, was bald ins Kino kommt, Tenet, Christopher Nolan, ist ein Autorenfilmer für die große Masse. Und das soll ja ein bisschen so das Kino im Sommer nach Corona retten. Das ist ein Film und jeder, der Nolan-Filme kennt, der weiß, dass das sind Filme, die bringen immer etwas Unerwartetes. Und genau das macht sie spannend. Und das Unerwartete, das Neue, das kann man natürlich nicht berechnen. Man sieht das auch zum Beispiel in Europa. So ein Film wie Toni Erdmann, großer deutscher Erfolg, oder Systemsprenger, das sind beides Filme, die schon von den Filmförderern, also man möchte meinen von Experten, und schon von den Verleihern, grandios unterschätzt wurden, weil sie was Neues gebracht haben. Man konnte sich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und vielleicht genau deswegen hat es funktioniert. Also ich glaube nicht unbedingt an die KI. Die Frage ist auch, was man da, man kann ja immer nur in dieses Programm das eingeben, was man schon weiß. Und Kunst ist immer da am interessantesten, wo sie sich selber irritiert, wo sie von sich selber überrascht ist. Und manchmal wissen ja auch die Filmkünstler oder Hauptkünstler selber nicht genau, was sie tun. Das wird ihnen dann erst später klar. Und insofern, ich glaube nicht, dass man das irgendwie berechnen kann. Es ist eine bestimmte Hilflosigkeit, die ist auch verständlich, denn wir wissen, auch schon vor Corona war das Kino in einer gewissen Krise. Und wir haben dieses von Ihnen ja auch angesprochene, dieses Sequelitis, klingt schon wie eine Krankheit. Also die Tatsache, dass man versucht, einen Film immer wieder nachzuahmen und Erfolge zu wiederholen, das funktioniert nicht richtig.
Herzlichen Dank an Rüdiger Suchsland. Er erklärte uns, ob man Filmerfolge einfach mal berechnen kann. Der Theaterkritiker Gerhard Stadelmeier nannte ihn den Grand Seigneur der Feinheitstheaterkünstler. Die Rede ist vom Regisseur Werner Dügelin, Schweizer Theaterregisseur, der jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Und gemeint ist, dass Dügelin zu denjenigen zählte, die ein Stück intensiv befragten, in es hineinhorchten, anstatt ihm eine Regieidee aufzupfropfen. Dabei zählte das, was Dügelin als Intendant in Basel erfunden hatte, eine Basler Dramaturgie nämlich, als hochmodern. Der Theatermann hatte Friedrich Dürrenmatt aus Zürich abgeworben und ihn zum Mitglied der Direktion gemacht. Gemeinsam wollte man den Goldschnitt des Klassikers prüfen, das heißt, deren Mythen oder Themen auf die Gegenwart hin befragen. Der Autor Dieter Forte und der Dramaturg Hermann Beil gehörten auch noch zu dieser maßstäbesetzenden Truppe in Basel. Das ist nun ein halbes Jahrhundert her und zuletzt beurteilte man die Arbeiten Werner Dügelins als eher langatmig, also unmodern. Ein Fehler, meint unsere Kritikerin Cornelie Üding in ihrer Würdigung.
Unvergessen Büchners Lenz als Lesestück. André Jung las aus seinem kleinen Lenzheft markierte Textstellen und schien sich über das Gelesene selbst zu wundern, beschrieb es die Zürcher Zeitung. Oder die ebenso karge wie legendäre Wojciech-Inszenierung in einer Art von idealem Theater, das sich ganz auf die Schauspieler und auf den Text konzentriert, verdichtet, präzise, fantasievoll. Es sind Inszenierungen wie diese, die die Arbeit des Theatermagiers Werner Dügelin zu einem Ereignis werden ließen. Sein Aufstieg begann, als er während der 68er-Bewegung das Basler Provinztheater in einen Hotspot der internationalen Moderne umkrempelte, spektakuläre Triumphe feierte und durch seinen ganz besonderen Stil auch Studenten und junge Menschen gewann. Zum Theater war der Sohn eines Schreinermeisters über einen Aushilfsjob als Beleuchter im Zürcher Schauspielhaus gekommen. Daraus wurde eine Karriere, die ihn auf alle wichtigen Bühnen im deutschsprachigen Raum führte und zu den großen Stoffen der Weltliteratur. Shakespeare, Molière, Büchner, Ibsen, Strindberg, Tschechow, Beckett, Camus. Seine eigentliche Lehrzeit, seine theatralischen Wanderjahre erlebte er in Paris, wohin es ihn Anfang der 1950er Jahre zog. Dort lernte Dügelin das Theater der Avantgarde kennen, Ionesco, Beckett, vermittelt durch dessen Schüler Roger Blanc, der 1953 Samuel Beckets epochalem Stück »Warten auf Godot« zum Durchbruch verhalf. Danach gründete Dück, wie man ihn allgemein nannte, seine eigene Kompanie in der Pariser Vorstadt. Tag und Nacht nur Theater, erinnerte er sich später. Eine wichtige, aber auch finanziell prekäre Zeit. Zu essen gab es lediglich Haferflocken, Milch und Schokoladenpulver. Aber der Hunger nach mehr war erwacht. Statt politischer Wanderprediger zu werden, machte er die Bühne zu seinem Forum. Aber nicht etwa auf dem Weg über Bedeutung, Bedeutsamkeit, Bekenntnis oder Weltanschauliches. Dügelin war in seiner Arbeit nie plattpolitisch, sondern immer sehr viel mehr poetisch und spielerisch, mit einem großen Herzen für Träumer und Spinner. Ein durch und durch politischer Mensch, der an den Übeln dieser Welt litt und sich für eigenbrötlerische Individuen jeder Couleur interessierte. Einer, dem jedes utrierte »Hier stehe ich und kann nicht anders« Gehabe fremd, ja verhasst war. Sein Engagement galt einzig dem Theater, das ihm nicht die Welt bedeutete, sondern war. Ein ganz großer Theaterverführer, wie sich sein Zürcher Weggefährte Heinz an Dügelin erinnert. Einer, dem es nie darum ging zu gefallen, er wollte die Leute nicht beruhigen, sondern mit seinen ganz besonderen Mitteln auf- und anregen. Nicht durch Polemik und Coup de Théâtre, sondern durch psychologische Subtilität. Unter seiner Regie wurde Claudels Mittagswende zu einem hochspannenden existenzialistischen Experiment und die Zuschauer diskutierten noch auf dem Nachhauseweg über Gott. Ein Worthörer, wie Gerd Heinz ihn nennt, also ein Zuhörer und Versteher, ein sinnlicher Verführer zu theatralischer und das hieß für ihn psychologischer Genauigkeit. Sein Trick? Vor karger Kulisse, aufs Wesentliche, die Sprache konzentriert, komplizierte Gefühlsverläufe, Ambivalenzen nicht zu überspielen, sondern akribisch herauszuarbeiten, sie zu entmischen, wie seine Kollegin Ariane Mnuchin es genannt haben würde. Es gibt nicht viele Regisseure, von denen man sagen könnte, dass sie diese Form der Gratwanderung, der artistischen Hochseilsprachakrobatik ein Theaterleben lang so perfekt beherrschen würden, ohne in Routine zu erstarren. Empathie ohne Indiskretion, Haltung ohne Gehabe, Experiment ohne Kälte, vor allem jedoch szenische Listigkeit ohne Zynismus.
Cornelia Üding zum Tod des Theaterregisseurs Werner Dügelin. Und jetzt hat Jörg Biesler die Kulturmeldungen vom Tage.
Der Theaterkritiker Eric Bentley ist gestorben, im Alter von 103 Jahren in New York. Und auch wenn er wesentlich Theaterkritiker war, gewinnt er seine Bedeutung doch auch aus seiner Arbeit als Dramaturg und Übersetzer, und zwar von Bertolt Brecht, den er 1942 im Exil in Hollywood kennengelernt hatte und dem er 1950 nach Deutschland folgte, um dort an den Münchner Kammerspielen sein Assistent zu werden. Sein Einfluss auf Brechts Theatertheorie dürfte beträchtlich gewesen sein und auch sein Werbewirken für den großen Meister in den USA. Eric Bentley übersetzte Songs von Brecht und Eisler und veröffentlichte ein Songbook damit. Hier singt Lotte Lenya den Song »Of a German Mother«, die um ihren Sohn trauert, der mit dem braunen Hemd hinter Hitler in den Krieg gezogen ist.
And then I saw you march off, son, following in Hitler's train. And I did not know all those marches would never come back again.
Musik von Bert Brecht und Hans Eisler, übersetzt von Eric Bentley, der im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Womöglich der letzte noch Lebende war er, der mit Brecht zusammengearbeitet hat. Gestorben ist auch der Philosoph Bernard Stiegler im Alter von 68 Jahren. Zuletzt arbeitete er am Pariser Centre Pompidou, wo er 2006 das Institut de Recherche et d'Innovation gegründet hatte, mit dem er zu Themen wie Technologie, Konsum, Zeit, Globalisierung und Digitalisierung forschte. Ein linker, durchaus widerständiger Denker mit Wurzeln in der 68er Studentenbewegung, der sich gegen neoliberale Strömungen wandte, aufs Regionale setzte und 2010 in einem kleinen Ort an der Loire eine eigene Philosophieschule gründete. Die bot auch Kurse für Schülerinnen und Schüler der Umgebung an. Die Themen waren auch hier die großen, die Krisen von Konsumzeitalter und Globalisierung. Darüber ließ sich zwischen Wein- und Obstgärten entlang der Loire sicher trefflich nachdenken. Die Salzburger Festspiele wagen ein Experiment und spielen Theater in der Corona-Krise, wie wir in Kultur heute bereits berichtet haben, nicht immer mit großem Abstand. Jetzt bitten die Festspiele angesichts der Hitzewelle auf Fächer während der Vorstellungen zu verzichten. Durch sie könnten möglicherweise virenhaltige Aerosole verbreitet werden. Es handelt sich um ein kalkuliertes Risiko, sagte der kaufmännische Direktor der Festspiele Lukas Krepatz, ein Herantasten an eine Normalität.
Und das war Kultur heute. Nach uns und den Nachrichten folgen die Informationen am Abend mit den neuesten Corona-Entwicklungen und Berichten unter anderem aus Beirut und Belarus. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.